Ehe wir beten, möchte ich ein Psalmwort lesen, und zwar aus Psalm 135. Hier sagt der Psalmist so wunderbar, er fängt schon mit einem Halleluja an, preiset den Namen des Herrn, preiset ihn, ihr Diener des Herrn. Ihr steht im Hause des Herrn, in den Höfen am Hause unseres Gottes. Preiset den Herrn, denn gütig ist der Herr. Lob singt seinem Namen, denn lieblich ist er. Denn Jakob hat der Herr sich erwählt und Israel sich zum Eigentum erkoren. Ja, ich weiß es, groß ist der Herr und unser Gott steht über alle Götter. Alles, was dem Herrn gefällt, das führt er aus, im Himmel und auf Erden, in den Meeren und allen Tiefen. Der sechste Vers, der hat mir so gut gefallen. Er ist so kostbar. Man hört ja manchmal Menschen reden, dies und jenes, und manchmal hört es an, als ob Gott das tun müsste, was sie ihm sagen, was sie ihm bestimmen. Aber hier in dem sechsten Vers, da kommt es so ganz zum Ausdruck, wie hier der Psalmist es sagt, alles, was dem Herrn gefällt, das führt er aus. Im Himmel und auf Erden, in den Meeren und allen Tiefen. Ist das nicht wunderbar? Ja, was dem Herrn gefällt, liebe Brüder und Schwestern, manchmal hört man Menschen sagen, ja, Gott müsste das tun und jenes tun und jenes. Aber wisst ihr, er tut, was er will. Er führt aus, was er will. Und unser Gott, er lässt sich keine Vorschriften machen von niemanden. Denn er ist der Herr über Himmel und über Erde und über alle Geschöpfe und über alle Menschen und über alles, was er gemacht hat. Er ist der Herr über Leben und über Tod. Wir wissen, er hat sogar den Tod besiegt. Lob und Dank sei seinem herrlichen Namen. Es heißt dann weiter, er ist, der Wolken heraufführt vom Ende der Erde, der Blitze beim Gewitterregen schafft. Wir denken manchmal, warum sind die Dinge alle da und warum sind sie so grausig? Aber wisst ihr, wenn man es so richtig sieht, es wird alles von ihm aus bestimmt und er lenkt alles, auch die Natur. Und so können wir Gott nur danken. Hier heißt es dann weiter, er war's, der Ägyptens Erstgeburten schlug, unter Menschen wie beim Vieh, der Zeichen und Wunder sandte in deine Mitte, Ägypten, gegen den Pharao und alle seine Knechte. Er war's, der viele Völker schlug und mächtige Könige tötete. Sihon, den König von der Amoriter, und Og, den König von Basan, und alle Königreiche Kanaans und ihr Land als Erbbesitz hingab, als Erbe seinem Volke Israel. O Herr, dein Name währet ewig, dein Gedächtnis, o Herr, von Geschlecht zu Geschlecht. Denn der Herr schafft Recht seinem Volk und erbarmt sich über seine Knechte. Das sind doch wunderbare und trostreiche Worte, die wir schon wieder lesen dürfen. Brüder und Schwestern, in all den Worten, die wir bis jetzt gelesen haben, sehen wir das Walten Gottes und dass ihm alles zugeschrieben wird, was er alles getan hat. Und wir sehen, er ist noch an der Arbeit. Er hat noch nicht aufgehört, sondern er hat das erste Wort gesprochen und er spricht auch das letzte Wort. Und so sind wir froh und dankbar, dass wir heute Abend hier wieder versammelt sein dürfen und mit diesem Psalmisten vielleicht auf die Mahnung eingehen, die er hier sagt: Preiset den Namen des Herrn, preiset ihn, ihr Diener des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn, in den Höfen am Hause unseres Gottes. Er ruft uns dazu auf, dieser Psalmist, dass wir den Herrn der Herren preisen sollen und Lob singen seinen herrlichen Namen. Und ich denke, das ist ja immer wieder unser Verlangen, dass wir seinen Namen preisen können. Und besonders, wenn wir zusammenkommen, dass wir unsere Stimmen erheben dürfen und unsere Herzen erheben dürfen und unseren Schöpfer die Ehre und den Lobpreis darzubringen. Wisst ihr, wir tun es ja nicht für einen Menschen, sondern wir ehren unseren Gott, unseren Herrn, der uns geliebt hat. Und ich möchte sagen, auch wir lieben ihn. Und weil wir ihn lieben, darum kommen wir und bringen ihm den Lobpreis und sind so froh, dass wir mit ihm reden dürfen. Ist das nicht wunderbar? Das ist etwas Kostbares. Wer kann es verstehen? Wer wird uns verstehen? Vielleicht, wenn Menschen reinkommen würden, die ungläubig sind, die würden uns nicht verstehen und würden sagen, was machen diese Leute? Zu wem rufen sie? Wer erhört sie? Aber ich denke, wir als Kinder Gottes, wir wissen, wer uns hört. Wir wissen, wer mit uns redet. Und ich denke, schon hat er zu uns geredet durch sein teures und heiliges Wort. So mächtig sind all diese Worte, dass man alles gar nicht zum Ausdruck bringen kann. Preiset den Herrn im dritten Vers, denn gütig ist der Herr, Lob singet seinem Namen, denn lieblich ist er. In der Tat. Und wisst ihr, wo der Geist Gottes weht, da ist Lieblichkeit, da ist Friede, da ist Freude. Wisst ihr, wo kein Friede ist, wo keine Freude ist, kann auch der Geist Gottes nicht gegenwärtig sein. Aber wo der Geist Gottes gegenwärtig ist, da ist Lieblichkeit und herrliches Wesen. Ja, da ist Anbetung, da ist Lobgesang, da ist das Herz so froh und so dankbar. Lob und Ehre sei seinem herrlichen Namen. Und wir sind wieder dankbar, dass wir auch heute Abend hinzutreten dürfen zu dem Thron der Gnade und ihm die Anbetung bringen. Lasst uns dazu aufstehen jetzt. Vater, wir danken dir für diese Gnadenstunde. Herr, wir sind so froh, dass du uns diesen Tag wieder aus Gnaden geschenkt hast. Wir danken dir, Herr, dass wir diese Gemeinschaft jetzt hier haben dürfen mit dir und mit deinem Volk, o Herr. Wir danken dir, dass wir die herrlichen Lieder singen dürfen, dass wir, Herr, alles zu deines Namens Ehre tun dürfen. O, nimm hin den Preis, nimm hin den Lobgesang, Herr, aus unser aller Herz und Mund, Herr. Denn dir alleine gebührt alle Ehre, aller Preis und alle Anbetung. Du bist unser Gott, du hast uns erwählt, du hast uns geliebt, Halleluja. Du bist lieblich und in dir ist nur Lieblichkeit und liebliches Wesen möge heute Abend unser Teil werden. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Halleluja. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Am besten ist, man geht nur nach vorne, wenn man ein direktes Wort des Herrn hat, das man bringen kann. Aber jedes Wort Gottes ist kostbar und wir können es betrachten und uns dadurch segnen lassen. Als ich dort saß, kam mir der Gedanke, betrachten wir nur, was Gott mit anderen tat, was er zu anderen redete, oder redet Gott mit uns? Wirkt er an uns? Haben wir Anteil an all dem, was er getan hat und noch in dieser Zeit tut. Ihr wisst, wir können die ganze Bibel von Anfang bis zu Ende betrachten. Und wenn wir dann einen Schlussstrich ziehen, müssen wir uns fragen, was hat Gott an dir und mir, in dir und in mir, durch sein Wort ausrichten können. Dass ich den Gedanken nicht vergesse, wir haben gerade eine Predigt Bruder Branhams übersetzt und darin sagt er von dem Wind. Er sagt, Gott hat den Wind geschaffen. Und solange der Satan nicht in diesen Wind hineinkommt, ist er angenehm, er bringt Kühle, es ist alles schön. Aber sofern der Satan in den Wind hineinfährt, dann richtet er Verheerungen, Unheil und großen Schaden an. Und ich dachte, das ist eigentlich eine ganz neue Sache. Denn ich sehe an sich gern, wenn der Wind die Bäume bewegt, das sehe ich eigentlich gern. Aber das war mir jetzt ganz neu, als Bruder Branham dort sagte, Gott hat den Wind geschaffen. Und er ist angenehm, er hat alles in sich, was man so nötig hat. Aber wenn der Satan hineinfährt, dann fallen Bäume um, da gibt Mäuse um, dann wird ganz großer Schaden angerichtet. Und genauso sagt er, Gott hat die Tiere geschaffen. Sie waren alle friedlich, waren alle zahm, keines hat dem anderen Schaden zugefügt, erst nachdem der Satan in sie hineingefahren ist. Und er sagt im tausendjährigen Reich, und er sagt auch die Heilige Schrift, da wird Löwe und Lamm zusammen weiden und der Löwe wird nicht das Lamm fressen, sondern sie werden alle beide vernünftig miteinander speisen, was ihnen zugeteilt ist, in dem Moment, wo der Satan gebunden sein wird. Aber wir sind im Augenblick gar nicht so sehr an dem Wind interessiert, in den der Satan reinfährt und in die Tiere, in die er reinfährt. Wir sind im Moment ja hier, um uns im Spiegel des Wortes Gottes zu betrachten. Ich glaube, es war Bruder Ross, der schon sagte, wo Gott ist, da ist Lieblichkeit, da ist Friede, da ist Freude im Heiligen Geist. Und das Reich Gottes besteht darin, Friede, Freude im Heiligen Geist. Wenn dem nicht so ist, was dann? Was dann? Und wir müssen einmal die Hand aufs Herz legen und nicht so lesen und hören, als denken wir an andere. Ich muss mich selber fragen, inwieweit Christus in mir Gestalt gewinnen konnte, inwieweit er sein Leben durch mich ausleben kann, obwohl ich ganz genau weiß, dass alle Knechte Gottes nur das zu tun vermochten, wozu Gott sie verordnet hatte. Wir wissen, wir kommen noch eines Tages darauf, mir liegt eine Sache sowieso auf dem Herzen, die noch gesagt werden muss, aber zur rechten Zeit. Aber wenn wir die Heilige Schrift betrachten, Johannes war ein verheißener Prophet. Im Jesaja 40 stand schon geschrieben und Malachi 3, Vers 1, dass einer kommen wird, der dem Herrn vorausgehen, den Weg bahnen, das Unebene eben machen, das Hohe erniedrigen, das Niedrige erhöhen und eine Straße für unseren Gott machen. Aber wir lesen in der Heiligen Schrift, er tat kein einziges Wunder, obwohl er der größte Prophet war, so sagt die Heilige Schrift, dass keiner größer war, der auftrat, als Johannes. Das ist das Zeugnis Jesu in Matthäus Kapitel 11, wenn ich recht bin. Und der Herr geht sogar so weit und sagt, er war mehr als ein Prophet. Er war mehr als ein Prophet, nicht mehr als ein Mensch. Er war kein Engel. Er war ein Mensch. Aber er war mehr als ein Prophet. Insofern, dass er nicht nur auf Christus hin gezielt, geweissagt, von ihm gesprochen, sondern die Gnade hatte, die Brücke aus dem Alten in das Neue Testament zu schlagen und zu sagen, von dem alle Propheten geweissagt haben, der steht mitten unter euch und ich bin nicht wert, die Riemen seiner Schuhe aufzulösen. Alle Propheten hatten von ihm, also von unserem Herrn, geweissagt, aber Johannes brauchte nicht mehr von ihm zu weissagen. Er konnte sagen, er ist mitten unter euch und ich taufe euch mit Wasser zur Buße, er aber wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Das müssen wir alles richtig verstehen. Aber wenn wir jetzt die Frage stellen wollten, und sie ist mir gestellt worden und vielleicht anderen auch, Leute scheinen ja in all den Jahren nicht viel gesehen zu haben, das Gott getan hat. Und man kann dann nur sagen, wie der Prophet im Alten Testament bat, O Gott, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Wenn Gott uns die Augen öffnet für das, was er getan hat, dann können wir mit dem Liederdichter singen, zähl das Gute, das dir Gott getan, das begegnet dir auf deiner Bahn. Aber man muss dafür geöffnete Augen haben. In jedem Fall hat Johannes, soweit wir die Heilige Schrift kennen, nicht ein einziges Wunder getan. Er hatte einen ganz anderen Auftrag. Und ich habe einmal gesagt, als der Engel des Herrn am 7. Mai 1946 zu Bruder Branham kam, sprach er speziell von einer Gabe der Heilung, die ihm von Gott gegeben worden ist und dass selbst der Krebs vor ihm nicht standhalten wird, wenn er aufrichtig ist und betet. Der Herr ist es, so haben wir es im Einleitungswort gehört, der seinen Willen ausführt im Himmel und auf Erden. Wenn wir alle tun könnten, was wir wollten, was wäre das? Das, ja, Bruder Ross hat es gesagt, dann wäre es ein Chaos. Aber wenn Gott tun kann, was er sich vorgenommen hat, dann ist göttliche Ordnung und dann ist Segen, dann ist Auferbauung, dann ist Glaubensstärkung. Dann hören wir Gottes Wort nicht mit unseren Köpfen und dem Verstande, sondern mit dem Geist und mit der Offenbarung im tiefsten Inneren unseres Herzens. Und dann haben wir einen großen Gewinn von jedem Worte, das vorgelesen wird. Hier im Korintherbrief, das war ja das letzte Wort, da schreibt Paulus, wir tragen Gottes verborgene Weisheit vor. Wir wissen, Gott war in Christus verborgen und in Christus geoffenbart. Beides zur selben Zeit. den Ungläubigen verborgen, den Gläubigen geoffenbart. Und so ist das mit dem Worte Gottes. Den einen ist es verborgen, den anderen ist es geoffenbart. Und hier wird noch gesagt von der Geheimnisvollen: Wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor. Da denken wir an das verborgene Manna, an das, was nicht für jedermann war, was nicht im Vorhof und nicht im Heiligtum, sondern im Allerheiligsten aufbewahrt wurde, zusammen mit dem Stab Aarons, der Blüten geschlagen hatte, in einer Nacht. Da hatte Gott eine Bestätigung aus Gnaden gegeben. Hier wird auch das Wort vorherbestimmt genannt. Wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor. Können wir nicht in dieser Zeit sagen, dass durch die Endzeitbotschaft, durch die Öffnung der Siegel, durch die Offenbarung der Geheimnisse Gottes, uns Gottes verborgene, geheimnisvolle Weisheit vorgetragen worden ist? Den Ungläubigen und auch den Besserwissern ist es natürlich nicht ganz so wichtig, denn manche haben schon immer alles gewusst. Ich habe sehr, sehr viel nicht gewusst und bin Gott dankbar, dass ich zu den Füßen eines Gottesmannes und damit zu den Füßen des Herrn sitzen konnte, um die holdseligen Worte seines Mundes zu hören. Und ich glaube und werde es bis zum letzten Tage meines Lebens glauben, dass Gott, der in der Feuersäule erschienen ist und der bei der Geburt Bruder Brenhams mit diesem Licht, mit der Feuersäule in den Raum gekommen und der nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Malen bestätigt und in den Versammlungen gegenwärtig war. Ich werde es glauben, dass er, der von Gott gesandte Prophet war, dem die Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes für diese Zeit gegeben worden ist. Und alle, das muss man einmal sehr deutlich sagen, die vor Gott bestehen wollen, müssen ein Ja in ihrem Herzen haben. Und sie müssen nicht meinen, sie können Rosinen aus einem Kuchen herausnehmen und den Rest irgendwie beiseite schieben. Nein, wir müssen das, was Gott geschenkt hat, in der Gesamtheit so aufnehmen, wie er es uns gegeben hat. Sonst brauchen wir gar nicht anzufangen. Wenn wir noch einmal sortieren wollen, und das ist Offenbarung, und das ist nicht Offenbarung, und das stimmt nicht, ja, wo wollen wir dann anfangen? Und wo wollen wir enden? Und wer soll am Schluss der Richter sein? Wir kommen in eine ernste Zeit. Macht euch nichts vor. Und Gott wird das letzte Wort sprechen. Hier ist die Rede davon, wir tragen Gottes verborgene, geheimnisvolle Weisheit vor, die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung, ja, dass Gott sogar an die Verherrlichung seines Volkes gedacht hat, das ist etwas Großes. Und ich sage euch, wir, die wir ihn ehren und ihn verherrlichen, die Stunde kommt, in der er sein Volk verklären, das heißt umwandeln wird und teilhaben lassen an seiner Herrlichkeit. Und wir werden ihn schauen, wie er ist, und werden ihm gleich sein. Und hier direkt dahinter steht, vorherbestimmt hat. Alle, die vorherbestimmt worden sind, die sind dazu vorherbestimmt worden, dass ihnen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit, die vor allen Weltzeiten schon bestimmt war, zu unserer Verherrlichung, dass sie ihnen vorgetragen wird. Und das ist zur Zeit des Paulus geschehen, nach dem Maß und in der Weise, wie es ihm für die Gemeinde zuteil geworden ist. Und er war derjenige, der sagen konnte, mir ist das Geheimnis durch Offenbarung zuteil geworden. Und er schließt ja diesen Absatz mit den Worten, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschenherz eine Ahnung gehabt hat, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Mögen wir zu denen gehören, die ihn lieben. Wir glauben, dass er uns zuerst geliebt hat, sonst könnten wir ihn nicht wieder lieben. Nur diejenigen, die er aus der Welt heraus geliebt hat, die können ihn wieder lieben in seiner Liebe, die er uns aus Gnaden erwiesen hat. Ach, möge uns der Herr doch über diese Zeit, in der wir noch warten müssen, aus Gnaden hinweg helfen. Wisst ihr, wenn man so die Apostelgeschichte liest, dann war auch nicht immer der Rat auf der Stelle oder die Antwort zur Hand, die vielleicht größte Apostel von Gott erwartet haben. Und ich habe heute nur ganz kurz in Kapitel 21 gelesen, die bekannte Stelle, die mir viele Jahre große Sorge bereitet hat. Und hier steht im 23. Vers. Paulus kommt ja nach Jerusalem, trifft die Apostel und sie berichten ihm, dass alle alles Mögliche über ihn sagen, dass er gegen das Gesetz, gegen die Beschneidung und gegen alles ist und so weiter. Und dann kommt ein Vers. Das ist Vers 23. Und der lautet, tu also, was wir dir raten. Es war sehr gut gemeint. Tu also, was wir dir raten. Dann heißt es, wir haben hier Männer unter uns, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Nimm diese mit dir, lass dich mit ihnen reinigen und bezahle für sie, damit sie sich das Haupt scheren lassen können. Dann werden alle einsehen, dass an den Gerüchten, die ihnen über dich zu Ohren gekommen sind, nichts Wahres ist. Dass vielmehr auch du in der Beobachtung des Gesetzes wandelst. Merkt ihr, worum es hier den Aposteln ging? Es ging ihnen darum, dass der Paulus jetzt den Beweis im Tempel zu Jerusalem erbringt, dass er für das Gesetz ist, als ob noch gar nichts geschehen war. Er soll für die Reinigung bezahlen, er soll ein Gelübde erfüllen, die Leute sollen sich scheren lassen, alles nach dem Gesetz. Mit der einen Absicht, damit die Leute wissen, dass an allem, was über dich berichtet ist, überhaupt nicht stimmt. Im Grunde genommen hat Paulus schon längst und schon lange Christus als den Gekreuzigten verkündigt und hat schon den Menschen gezeigt, dass das Gesetz ihre Gültigkeit bis dahin hatte und dass Christus des Gesetzes Erfüllung ist, Aber hier hat er einen Rat von Menschen angenommen. Wenn Bruder Branham mir nicht am 3. Dezember 1962 gesagt hätte, Bruder Frank, mach dir über die Reise des Paulus nach Jerusalem keine Sorgen mehr. Sie war im Willen Gottes. Dann würde ich heute noch daran zu knacken haben. Aber Gott hat es so gefügt. Und als Paulus mit seiner Sache zu Ende war, wurden die Türen des Tempels geschlossen. Und jetzt war die Sache fertig. Jetzt hatten sie ihr Gesetz, ihre Sitten und ihre Gebräuche und konnten sie für sich behalten. Der Tempel wurde zugemacht. Wisst ihr, bei Gott sind alle Dinge wunderbar. Wir mögen meinen, ja, hier sind Menschen, sie sagen, tu also, was wir dir raten, damit sie ja alle beruhigt werden und wissen, du bist ein eifriger Mann des Gesetzes. Du gehst in den Tempel, nimmst das Gelübde auf dich und bezahlst für die Reinigung, lässt alles über dich ergehen. Und dann werden alle wissen, ja, so ging das nicht. Wenn ihr später liest, da kamen Leute aus der Provinz Asien in den Tempel und die schauten und sahen dort den Paulus und sagten, ein Moment bitte, der Mann, der die ganze Welt schon auf den Kopf gestellt hat, der ist jetzt hier im Tempel und hat den ganzen Tempel entweiht. Ihr könnt es ja nur später weiterlesen, was hier geschrieben steht. Die Wege unseres Gottes sind herrlich und wunderbar, manchmal zu hoch, dass wir sie erfassen können, zu tief, dass wir sie begreifen können. Aber Gottes Wege sind wunderbare Wege. Und wir müssen einfach sagen, erkennet, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Die Apostel wollten die Haut des Paulus um jeden Preis retten. Er sollte vor dem Volk einfach noch dastehen als der Mann, der zu den Füßen Gamaliels gesessen hatte. Ein Mann, der die Dinge des Gesetzes kannte, wusste und sie auch befolgte. Gott hatte einen anderen Weg. Wisst ihr, selbst wenn wir einen Rat fassen, dann wird trotzdem der Wille Gottes geschehen, wie er im Himmel geschieht, so auch auf Erde. Und das haben wir im Einleitungswort gehört. Es ist nämlich aus der ganzen Geschichte etwas ganz anderes herausgekommen, als wie dieser Rat bezwecken sollte. Ist das nicht wunderbar? Unser Gott hat herrliche Wege. Wohl dem, der sich darin fügen kann. Und der sagen kann, oh Gott, oder wie der Psalmist sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und harre auf ihn. Er wird's wohl machen. Die Geschichte sah gar nicht so wohl aus, aber Gott hat es wohl gemacht zur Ehre und zum Preise seines wunderbaren und heiligen Namens. Alles führt er aus, was ihm gefällt, im Himmel und auf Erden. Und da wir auf Erden sind und es ihm ja darum geht, in besonderer Weise um sein Volk, um seine Gemeinde, lasst uns ruhig im Glauben annehmen. Er führt durch die Gemeinde das aus, was er sich vorgenommen hat und wird sie vollenden und ohne Flecken und ohne Runzel und tadelig vor das Angesicht seiner Herrlichkeit hinstellen, gewaschen in dem teuren Blute des Lammes, würdig erfunden, vor ihn zu treten und in die Herrlichkeit einzugehen. Mögen all diese Worte, die wir heute aus diesen Bibelstellen betrachten durften,
doch nicht in Vergessenheit geraten. Mögen sie tief, tief in mein und in dein Herz einsinken. Es kommt nicht auf deinen und auf meinen Rat an. Gott ist Rat, Kraft, ewig Vater, Friedefürst. Sein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Und möge sein Reich mit Macht kommen, ist unser aller Wunsch und Gebet. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Lob und Dank sei Gott für all diese kostbaren Worte, die wir vernehmen durften aus der Heiligen Schrift. Gleich werden wir beten. Meine Augen fielen nur noch in die Schrift hinein und ich möchte nur noch zwei Verse lesen. Es heißt, es soll sich eben kein Fleisch oder Mensch vor Gott rühmen können. Ihm habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid. Ist das nicht wunderbar? Ich denke, mit den Anfangsworten haben wir begonnen, dass wir ihm den Lobpreis bringen sollen. Und wir können es enden mit den Worten, ihm habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit und Heiligung und zur Erlösung, damit das Schriftwort seine Geltung behalte. In Jeremia 9, 23, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das sind die Worte. Es ist so kostbar. Gottes Wort redet zu meinem und zu deinem Herzen. Und wir brauchen uns gar nichts einzubilden. Wenn sich jemand etwas meint einzubilden, er wäre etwas mehr als der Nächste, der ist in den Augen Gottes vielleicht noch gar nichts. Wir können uns nichts einbilden, wir brauchen uns nichts einbilden. Ein Paulus, so ein gelehrter Mann, so ein weiser Mann, er ist mit Furcht und Zittern gekommen, aufgetreten. Warum? Wisst ihr, weil er eine Begegnung mit dem lebendigen Herrn gemacht hatte. Und ich sage uns allen heute Abend, wenn du und ich eine Begegnung mit dem lebendigen Gott gemacht hast, dann wird jeder Hochmut in deinem Leben fallen. Und dann wird alles zum Einfallen kommen. Dann wird Christus nur in dir Gestalt nehmen. Und dann wirst du dich nicht mehr über den anderen lustig machen und nicht mehr über den anderen dich stellen und über den anderen dies und jenes. Nein, dann wirst du wissen, was du zu tun hast. Paulus, er war vorher ein Mann, der groß war, den Auftrag hatte, ja dies und jenes tun konnte. Aber dann, als ihm der Herr begegnet war, dann war es um ihn geschehen. Wir sehen, und dann konnten auch Menschen, wie wir es gehört haben, über ihn nicht mehr bestimmen, sondern der lebendige Gott hat seine Wege bestimmt. Und ich möchte sagen, unsere Wege sind auch von ihm bestimmt. Brüder und Schwestern, durch die wir zu gehen haben. Und hier, ihm habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid. Nicht einen Menschen, nicht mir, nicht einem Bruder Frank, nicht einem Bruder Brennem haben wir es zu verdanken. Ihm haben wir es zu verdanken, dass er alles so in diesen Tagen gemacht hat. Wenn jemand das Wort sucht, das steht im 1. Korinther 1 von Vers 29, habe ich gelesen, bis 31. Möge der treue Gott uns segnen. Möge er sein Wort an uns segnen. Bruder Frank hat schon gesagt, das Wort ist ja dazu da, am besten, wenn man es von Herrn bekommt, dass man es weitergibt. Aber ich denke, es ist sein Wort und wir erfreuen uns an jedes Wort, weil wir uns hat jedes Wort etwas zu sagen. Sein Wort ist uns kostbar. Es ist gleich, wo wir es lesen. Ob wir es am Anfang in der Bibel lesen oder am Ende in der Bibel lesen oder in der Mitte in der Bibel lesen. Wisst ihr, es ist uns so wert und so kostbar. Und ich denke, wir sind nicht Menschen, die wir sagen, an uns hat Gott nichts getan, sondern wir können von Dingen berichten, die Gott in unserem Leben getan hat. Und damit rühmen wir uns nicht, sondern wir rühmen uns des Herrn. Ja, wir rühmen uns des Herrn, weil er die Dinge in unserem Leben getan hat. Wer kann denn etwas tun von uns? Keiner. Aber er hat Großes in deinem und in meinem Leben getan. Und ich möchte sagen, wenn er es noch nicht getan hat, dann ist es vielleicht der Augenblick, wo er es tun will. Gestatte es nur, ihm zu tun. Gestatte es nur und gehe ein auf sein Wort. Und dann wird er auch in deinem Leben zu seinem Rechte kommen. Sein Name sei gelobt und gepriesen. Ich weiß nicht, wie es euch allen ergeht, aber mir hat diese Stunde viel zu sagen gehabt. Mir hat sein Wort viel zu sagen gehabt heute Abend. Ich schaue auf niemand, ich schaue auf den Herrn und ich schaue auf sein Wort. Und es ist so kostbar. Und das ist wunderbar. Ich glaube, ihr auch. Hat es euch etwas zu sagen gehabt? Ich glaube ganz gewiss. Oh, dann wird die Lieblichkeit Gottes dein Herz erfüllen. Sie hat mein Herz erfüllt. Ich bin so dankbar für jedes Wort und gebe ihm allein die Ehre. Ihm habt ihr es zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid. Lob und Dank.